Willkommen beim Ziegelei Academy Podcast, dem Ort, an dem Kreativität, Innovation und Musik sich vereinen. Hier gestalten wir nicht nur Musik, sondern wir bringen Leben in ein historisches Gebäude. Unsere Vision ist eine Musikhochschule, die in der alten Ziegeleifabrik in Sinsheim entstehen soll. Begleite uns auf dieser aufregenden Reise und erhalte exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Musikwelt. Egal, ob du Musikerin oder einfach nur Musikfan bist, freue dich auf spannende Interviews, inspirierende Gäste und topaktuelle News. Wir öffnen die Tore zur Musikwelt, also trete ein in unsere Kreativfabrik, hier beim Ziegelei Academy Podcast mit deinen Hosts Jenny und Sherry. Auf die heutige Podcast-Folge habe ich mich schon so lange gefreut, denn wir reden über die beiden Königinnen der Musikindustrie, die beiden Ladies, die gerade alles abräumen, was nur zum Abräumen geht. Die Rede ist natürlich von Queen Bee, Beyoncé und Taylor Swift, die erste und bislang einzige Milliardärin, die es mit der Musik zur Milliarde geschafft hat. Beide haben fast zeitgleich mit einem Abstand von nur 3 Wochen ihre neuen Alben rausgebracht. Beyoncé hat ihr Cowboy Carter Ende März rausgebracht und Taylor Swift ihr The Tortured Poet Department hat jetzt am Freitag, das war der 19. April, also brandaktuell. Und ich wollte unbedingt warten, bis auch Taylors Album draußen ist, denn ich werde es wagen, ich werde einen Vergleich machen der beiden Alben. Ist ja immer so oft, die beiden stehen ja ständig in der Konkurrenz und ständig ist in der Debatte, man kann beide nicht vergleichen. Ich werde es heute für euch tun, denn ich habe beide Alben rauf und runter gehört, um jetzt einen Vergleich zu ziehen. Und ich werde euch meine Meinung sagen, ich werde euch aber auch sagen, warum wir mal wieder von unseren Königinnen lernen können, was eigentlich Alben für eine Bedeutung haben und wie wichtig Alben auch für die Karriere einer Künstlerin oder einer Künstlerin, eines Künstlers sind. Okay, starten wir mit Cowboy Carter. Wow! Ich bin natürlich eher vom Beehive, nicht so ein Swiftie, aber deswegen würde ich gerne mit Cowboy Carter starten, denn dieses Album kenne ich jetzt mittlerweile auswendig. Und es ist nicht nur Musik, dieses Album hat wirklich einen gesellschaftlichen, ja, großen, großen Stellenwert, auch politisch sehr, sehr wichtig. Und wir wollen mal tief eintauchen, warum sie denn jetzt ein Country-Album gemacht hat. Zunächst einmal, Cowboy Carter ist ihr 8. Studioalbum und das 2. Album aus der Trilogie der Renaissance. Act 1 war ja quasi Renaissance. Da ist sie im EDM-Hausbereich ging sie in den EDM-Hausbereich. Damals wussten wir noch nicht, was sie mit Renaissance meint. Meinte sie jetzt, wird sie sich als Künstlerin quasi neu entwickeln? Ist sie jetzt mehr weg vom R&B, Pop in Richtung House, EDM? Dann kam Cowboy Carter, ganz unerwartet. Am Super Bowl kam die Nachricht, also erstmal eine Werbung. Ich hatte euch ja schon mal darüber erzählt, Beyoncé nutzte den teuersten Werbespot aller Zeiten, nämlich den kurz nach der Super Bowl Halftime Show, also eine Fernsehwerbung quasi, um ihr neues Album zu releasen. Aber erstmal nur, dass neue Musik kommt und es kamen 2 Country-Songs, ganz unerwartet. Niemand wusste, dass Beyoncé jetzt Country-Musik macht. Aber der Beehive und alle anderen, die Welt hat schnell verstanden, was sie denn nun wirklich mit Renaissance meint. Es geht um Folgendes. Es ist nicht, dass Beyoncé jetzt Country macht und auch nicht, dass sie, weil sie aus Texas ist, jetzt mal Lust hatte auf ein Country-Album. Es geht tiefer. Mit Renaissance, mit ihren Act 1, Act 2, Act 3 will Beyoncé, nun wissen wir es ganz eindeutig, sie will die Genres zurückerobern, die ursprünglich von Afro-Americans ja sozusagen in die erfunden wurden oder beziehungsweise initiiert wurden. Und jetzt denken wir alle, Country ist so ziemlich das weißeste Genre ever. Also wenn wir an Country denken, denken wir eher an Südstaaten Amerika, wo auch noch bewusst, oder wir wissen, da ist noch viel auch irgendwo Rassismus noch dabei. Nicht, dass jetzt alle die Country-Fans Rassisten sind, absolut nicht, das möchte ich nicht sagen. Aber in den Südstaaten an sich ist Country sehr stark verbreitet und es ist eine sehr konservative Gesellschaft, die teilweise noch irgendwo in ihrer Cowboy-Zeit hängen geblieben sind und nicht mitbekommen haben, dass wir längst im 21. Jahrhundert angekommen sind und alle gleiche Rechte haben. Nur mal so viel dazu. Also darüber brauchen wir jetzt ja auch nicht diskutieren. Es ist in Amerika wohl bewusst, warum es auch die Black Lives Matters Bewegung gibt und gab. Und deswegen hat es uns am Anfang natürlich gewundert, was macht Beyoncé jetzt in Country? Aber sie hat stark recherchiert, woher denn Country Music kommt. Da fällt dann ganz schnell auf, dass zum Beispiel die Banjo, das Country-Instrument schlechthin, einen Afro-American oder karibischen mit Afro-American-Ursprung hat. Und auch die sozusagen die Godfather des Country, der Country Music waren auch Afro-American. Und wurden, also dieses Genre wurde später, also die Geschichte genau, da gibt es auch Dokumentationen, die ihr euch anschauen könnt, da will ich jetzt nicht so tief eingehen. Jedenfalls ist der Ursprung der Country Music nicht, wie wir immer denken, weiß sozusagen, sondern wirklich hat die Wurzeln aus der Afro-American Culture. Wurde dann aber, ja, auch ein bisschen wie vieles auch aus der Kultur rausgenommen und verwaist, nenne ich es jetzt mal. Das natürlich nun durch Queen Bee wieder zurückerobert werden soll und sie wollte damit, das hat sie auch gesagt, sie will damit auch zeigen, hey, wo sind unsere Wurzeln, denn wir haben so viel in dieses Land gebracht und werden immer noch nicht gleichwertig respektiert. Und noch interessanter ist ihre persönliche Background-Story zum Country. Nicht, dass sie aus Texas kommt, nein, sondern wenn wir uns an ihr sechstes Studioalbum Lemonade erinnern, dort gab es einen Song, der heißt Daddy Lessons. Ein ultra toller Song und ein Country-Song. Also damals hat sie schon einen Country-Song aufs Album gemacht. Und Beyoncé wurde 2018 eingeladen auf die CMAs, die Country Music Awards in Amerika. Also ich würde sagen, nach den Grammys die wichtigsten Musik Awards in Amerika. Vielleicht auch noch nach den Billboards, aber definitiv eine der wichtigsten Musikshows in Amerika, weil Country ja auch so stark verbreitet ist. Sie wurde da eingeladen zu performen, eben genau diesen Song. Und sie hatte sich gedacht, das mache ich nicht alleine, sondern sie nimmt sich Powerfrauen mit, nämlich die Dixie Chicks. Die Dixie Chicks waren Anfang der 2000er, ich meine auch schon Ende der 90er bis Mitte 2010er, eine riesige Country-Frauenband, also wirklich weltweit auf Tourneen gegangen, weltweit bekannt, viele Alben verkauft, super, super erfolgreich, bis sie sich irgendwann, das Mitte der 2010er, ein Statement erlaubt haben, dass sie, sagen wir mal, politisch sich ein Argument erlaubt haben gegen die Republikaner und Pro-Demokraten. Und es ging dort mehr oder weniger auch um Gleichberechtigung, um eben, ja, ein, sagen wir mal, ein faireres Amerika, wenn wir es so möchten. Ein weniger konservatives, ein mehr liberales. Was natürlich in den Südstaaten und bei vielen Country-Fans nicht gut ankam. Und es ging so weit, dass die Dixie Chicks wirklich, wie wir es heute so schön nennen, gecancelt wurden. Da gibt es auch eine Dokumentation, ich weiß jetzt nicht wo, auf Amazon Prime oder Netflix, wo die Dixie Chicks über diese Zeit auch berichten. Sie wurden so weit gecancelt, es ging über Drohungen, es ging über Plattenfirmen haben gekündigt, bis hin zu ein neu produziertes Album wurde komplett, das haben sie zum tausendfach mit Walzen überrollt. Also wirklich totale Schikane, totales Canceln, totales auch Mobbing irgendwo. Also die Dixie Chicks waren lange, lange gecancelt aus der Country-Szene, eben weil sie für mehr Liberalismus standen oder sich mal einmal einem etwas politischeren Thema gewidmet hatten, ein Statement gemacht hatten, das einigen nicht gepasst hatten. Jedenfalls hat Beyoncé dann gedacht, genau die Mädels nehme ich jetzt mit wieder auf die Bühne. Bis dato waren die Dixie Chicks lange nicht mehr, sie wollten auch gar nicht mehr bei den CMAs auftreten. Aber sie sind nochmal mit Queen Bee auf die Bühne gegangen, um Daddy Lessons, den Song, oder Daddy's Lessons, den Song auf der Bühne zu performen. Ein ultra toller Auftritt, schaut euch den mal an, gemeinsam Beyoncé Dixie Chicks. Der Auftritt kam so gut an, dass er binnen einer Woche der meist gestreamte Auftritt aller Zeiten der CMAs war. Also unfassbar erfolgreich dieser Auftritt, aber jetzt kommt der Clou, was ist danach passiert? Da kommen wir wieder zum konservativen Amerika. Es gab ganz, ganz viel Backlash, also ganz, ganz viel Kritik an dem Auftritt. Nicht, weil er war ultra gut, also da gibt es nichts zu sagen, sondern weil viele sich das Argument erlaubt haben, was will die? Also die Beyoncé, ohne jetzt das Wort schwarz zu benutzen, aber das fiel oft, was will die denn bei uns auf der Bühne? Schaut euch mal die CMAs an, vor allem in den 2018, da gab es noch sehr wenige afroamerikanische Künstler und eine Beyoncé war da schon gleich gar nicht akzeptiert, vor allem, weil sie eigentlich keine Country-Künstlerin ist. Aber die Kommentare unter diesem, also es war auf YouTube wurde das verbreitet, war innerhalb der kürzesten Zeit der meistgestreamte Auftritt aller Zeiten der CMAs. Und es gab so viele negative Kommentare, dass die CMAs Panik bekommen hatten, ob das jetzt ein Fehler war, die Beyoncé daher zu holen. Und sie haben das Video runtergenommen. Also von der Plattform YouTube war dann nicht mehr zugänglich, weil einfach so viele negative Kommentare waren. Daraufhin kam natürlich ganz viel Backlash von Beyoncé-Fans und auch von, sagen wir mal, liberaleren Menschen, vom Beehive und so weiter. Das war ja auch ein bisschen ein schlechtes Statement, was CMAs da geboten haben. Für vor allem die afroamerikanische Kultur, dass man dann einfach aus Panik sowas runternimmt, anstatt dazu zu stehen und zu sagen, hey Leute, wacht mal auf, es war ein super Country-Auftritt, ne? Es war ein Country-Song, also genau das hat zu den CMAs gepasst. Nein, sie haben es runtergenommen, bis alle so viel Kritik an den CMAs ausgeübt haben, dass sie es nun wieder hochgeladen haben. Und für Beyoncé war das ein klares Zeichen, dass sie nicht akzeptiert war im Country. Und als sie ihr Album jetzt released hat, also Cowboy Carter, der Beehive wusste sofort, um was es geht. Also sobald als alle gehört haben, okay, sie bringt ein Country-Song oder Album raus, haben wir gewusst, aha, sie greift doch nochmal auf dieses Ereignis von vor ein paar Jahren zurück. Und sie hat auch in einem Post auf Instagram nochmal erläutert, dass sie ein Country-Album rausbringt, weil sie nochmal die Geschichte recherchiert hat vom Country, herausgefunden hat, hey, das war auch von uns ein Ursprung, also Afro-American. Und sie möchte einfach auch damit zeigen, dass also die Vielfalt, die Amerika zu bieten hat, sie will endlich, dass das aufhört, dass man in auch, sagen wir mal, schwarz und weiß denkt. Und weil sie auch gesagt hat, ich habe ganz klar gespürt, dass ich in diesem Genre nicht akzeptiert war. Und genau deswegen macht sie dann ein Album. Was ist passiert dann? Die ersten beiden Songs, die released worden sind, mit Texas Hold'em und 16 Carriages. Texas Hold'em, sofort Billboard Number One. Und damit hat Beyoncé einen Rekord gebrochen, nämlich die erste schwarze Künstlerin, die in den Country Billboard Charts auf Nummer 1 schoss. Ta-da-da-da. Also super erfolgreich von Anfang an. Und jetzt schauen wir uns mal das Album an. Die Geschichte, den Hintergrund kennen wir ja nun. Die Frage ist, widerspiegelt sich das auch in den Songs? Und ich habe mir natürlich alle Songs angeschaut und angehört. Und es ist ein unfassbar, also es sind so viele Statements da drin. Zum einen greift Beyoncé ganz oft auch nochmal die Geschichte auf, wo sie eben ganz klar sagt, ich war da nicht willkommen und wir sind da nach wie vor nicht willkommen in dem Genre, aber wir haben es quasi, es ist unseres und, also nicht, es ist unseres, nein, das sagt sie nicht. Also sie sagt nur, dass wir halt hart dafür kämpfen müssen, um hier akzeptiert zu werden. Und wenn wir uns mal ein paar Songs anschauen, gerade am Anfang, der erste Song ist American Requiem, da erzählt sie auch noch mal ein bisschen über die Hintergrundgeschichte des Albums. Dann geht es weiter mit Blackbird, ein Cover der Beatles, ein sehr originalgetreues Cover mit ihrer wunderschönen Stimme. Blackbird, das ist auch ein sehr, sehr interessanter Song, denn die Beatles haben diesen Song genau damals in den 60ern, ne? Also in den 60ern müsst ihr euch vorstellen, Amerika, da gab es noch die Separation, also da durften Schwarze noch nicht mal neben Weißen im Bus sitzen und nicht ins gleiche Restaurant, also es war noch komplett rassistisch, komplett anti-schwarz, also da haben sie gerade angefangen, um ihre Rechte zu kämpfen, so weit waren wir da in den 60ern nicht weit. Und die Beatles haben darüber, die waren damals in Amerika und haben die Revolution mitbekommen, als dann die Aufstände anfingen, auch mit Rosie, oh je, jetzt müsste ich nochmal in die Geschichte reingreifen, auf jeden Fall fingen da gerade die Aufstände an, später auch mit Martin Luther King. Und Blackbird handelt genau darum, um die Frauen, die sich damals eingesetzt haben für ihre Rechte, auch dahin zu stehen. Und deswegen war eigentlich der Gedanke, also das war wirklich ein revolutionsunterstützender Song, den damals die Beatles geschrieben haben, und den hat Beyoncé jetzt aufgegriffen, aufs Album drauf genommen. Und nicht nur das, sie hat dazu noch 3 oder 4 neue Country-Sängerinnen oder Country-Künstlerinnen mit als Kooperation in diesen Song genommen. Die sind Künstlerinnen, das waren teilweise, haben die Künstlerin gesagt, das war deren erste Kooperation und dann gleich auf einem Beyoncé-Album. Ich meine, wow. Und das sind alles 4 Afro-American Country-Künstlerinnen. Also hat sie die damit auch nochmal gepusht. Dann geht es weiter. Es sind Songs, wie sie ja als Mutter quasi agiert oder über Berichte über ihr Leben als Mutter, als Tochter, als Ehefrau, aber eben auch dann diese stark politischen Themen, die sie immer wieder aufgreift. Sie hat ein Cover, unfassbar toll, von Jolene, Dolly Partons Jolene. Auch Dolly Parton ist mit auf dem Album. Mit also wirklich schöne auch Interludes oder beziehungsweise Übergänge vom einen Song zum anderen. Und jeder Song hat, Beyoncé kennen wir ja auch sehr aus dem, sagen wir mal, R&B-Hip-Hop-Bereich, beziehungsweise der Sound ist sehr oft eher elektronisch basiert, und nun hat sie dieses Album fast komplett organisch aufgenommen, also wir hören ganz viele echte Instrumente, alte Instrumente, der Sound erinnert ganz oft so ein bisschen aus den 70ern, 80ern, es ist ein sehr natürlicher Sound, ein sehr nostalgischer Sound auch, was auch unerwartet war. Das fand ich persönlich sehr, sehr schön, mal wieder aus diesem ganzen elektrischen Sounds organische Instrumente zu hören. Und sie hat unwahrscheinlich viele Kooperationen drauf, auch mit Post Malone, mit Miley Cyrus, richtig toller Song geworden, mit, wen habe ich vergessen, mit, also Dolly Parton hatten wir schon, wir hatten die Künstlerin, also schaut sich mal an, auch Linda Martell war eine der ersten Afro-American Country-Künstlerinnen. Sie ist auf dem Album. Also sie hat auch ganz viele, auch ein ganz großer Country-Star, ein Weißer, Jimmy Wilson, glaube ich, heißt er. Ich bin auch nicht mit allen Namen vertraut, ich komme nicht so aus dem Country, aber auch sie hat quasi gemischt, dass sie will damit einfach zeigen, und das merkt man und das hört man auch in den Texten, dass, also die Hautfarbe ist nicht entscheidend. Und sie sagt auch ganz oft, auch Genres sind nicht entscheidend. Also sie hat ein ganz klares Statement abgegeben, das ist kein Country-Album, das ist ein Beyoncé-Album. Und das hört man auch. Sie mixt dort, wir haben Country, wir haben ein bisschen Gospel, wir haben selbst einen Hip-Hop-Song, sie rappt in einem Song. Wir haben Oper, sie singt Oper, Opera in einem Song, italienische Oper, wundervoll. Also sie mischt auch ganz viele Genres und sagt auch immer wieder, ey, wir müssen wegkommen von dem Thema Genres und aufhören, in Kasten zu denken, denn es geht hier um Kunst. Und ich werde euch später auch noch sagen, warum ich finde, dass wir ganz große Messages jetzt aus Beyoncé und Taylor lernen können. Aber dieses Album hat am ersten Tag auch innerhalb von 24 Stunden den Rekord gebrochen als meistgestreamtes Album aller Zeiten und wird eingerankt auch von den Rolling Stones und von den Billboards und ich glaube die New York Times. Also bis jetzt sehen sie das als Beyoncés zweitbestes Album. Das Beste sehen sie immer noch mit Lemonade. Aber auch ich finde definitiv eines ihrer, vielleicht sogar das beste Album meiner Meinung nach. Okay, Lemonade war schon, ja, Lemonade war leider richtig geil. Ein Meisterwerk, immer noch eine Schande, dass sie kein Grammy dafür gekriegt hat. Und jetzt gehen wir genau in die Grammy-Geschichte. Was ist denn jetzt der ganze Hintergrund? Beyoncé hat mehr Grammys als alle anderen Künstler jemals zuvor, hat aber noch nie die Hauptkategorie Album des Jahres gewonnen. Und auch hier wird ja immer nachgesagt, die Grammys seien zu weiß, die sind nicht neutral genug, sie sind zu poppy und ja, haben nicht wirklich so den richtigen, also es fehlt einfach an Kulturvielfalt in den Grammys. Und wenn ihr die Grammys angeschaut habt, dann habt ihr gesehen, dass Jay-Z dieses Jahr einen Award bekommen hat für, ich weiß nicht mehr, welchen Award es war. Jedenfalls war er auf der Bühne und hat dann nochmal betont, wie es sein kann, dass seine Frau mehr Grammys hat als alle anderen, aber noch nie Album des Jahres gewonnen hat. Und er meinte dann selber, nicht mal nach euren eigenen Matrixen geht doch die Rechnung auf. Wie soll das funktionieren? Und jetzt wird es ganz spannend, denn nächstes Jahr werden zu 100% Taylor und Beyoncé in der Kategorie Bestes Album nominiert werden. Aber zu 100% werden die beiden in dieser Kategorie sein. Und Taylor hat es ja nun viermal nacheinander gewonnen, auch dieses Jahr wieder, also im Januar. Und jetzt wird es wirklich spannend, weil Beyoncé nun gibt es diese Ausreden nicht mehr von es war zu R&B, es war zu EDM, es war zu Soul. Mit Country ist sie in einem sehr, sehr weißen Genre und das in den Grammys immer sehr gut ankommt. Auch da sind wir gespannt. Auch das ist sehr, sehr taktisch, wie sie da vorgeht. Und auch hier wird sie wahrscheinlich, also sie hat schon mit Cowboy Carter eine Revolution gestartet und hat wirklich gezeigt, hört auf in Hautfarbe und in Genres und so weiter zu denken, denn Musik ist Kunst und Freiheit und die gehört uns allen. Und jetzt schauen wir mal, wie die Grammys darauf reagieren. Auch ob sie so mutig und innovativ sind, denn auch hier, Beyoncé hat bei den iHearts Radio, kurz nachdem sie das Album released hat, 2 Wochen später, hat sie den Award, den Innovator Award gewonnen. Und da hat sie in ihrer Rede gesagt, falls ihr die anschaut, unfassbar tolle Rede, sie hat da nochmal gesagt, dass eben Kunst, also Musik, Freiheit bedeutet und nicht den Genres gedacht werden sollte. Und sie sehr, sehr stolz auch drauf ist, nun als Innovator bezeichnet zu werden. Und sie hofft, dass mehr Künstler sich trauen, ihre eigenen Wege zu gehen. Und wie das vor ihr schon andere gemacht haben, wie eine Tina Turner, wie ein Stevie Wonder. Und dass sie neue Türen gehen und neue Wege öffnen. Und dass sie wünscht sich von jeder Awardshow, von jeder Radioshow und von jedem Label, dass wir aufhören, in diese Kasten zu denken und wirklich offen sind für Freiheit in der Kunst. Und das ist, was Kunst ausmacht. Und auch hier ist mein Appell an euch, vor allem an die Künstler, nehmt euch das zu Herzen. Ich war danach, als ich diese Rede gehört habe und das Album gehört habe, mich hat es in den Himmel gehoben, weil mein erstes Album auch eben mit bestimmt 4 verschiedenen, 5 verschiedenen Genres bestückt ist und ich immer kritisiert wurde, wie sowas auf ein Album passt und wie soll man da eine Zielgruppe finden und wie soll man das vermarkten. Aber ich hasse es, in Genres zu denken, denn ein Song braucht für mich einfach das richtige Feeling oder kann es einfach sein, manchmal ist es Country, manchmal ist es Rock, manchmal ist es Blues oder whatever, it doesn't matter. Ich habe in meiner Spotify-Playlist bestimmt 100 Genres, alles, die es gibt. Ich liebe Songs und nicht Genres und ich finde, gerade die Freiheit in der Musik sollte gegeben sein. Und ich war sehr, sehr, sehr stolz auf Beyoncés Rede und dass sie das mit Cowboy Carter auch wirklich gebrochen hat. Und das hat sie ja schon öfters gemacht, aber hier ganz, ganz eindeutig und sich wirklich was getraut. Das Album ist sehr gewagt und es kam super an. Also es ist wirklich eines der besten Alben, das in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich rauskam. Auch musikalisch, wir brauchen da gar nicht reden, wie ich gesagt habe, viel organisch, super, also super Instrumentalisten. Ich kenne sogar einen Gitarrist davon, der auf dem Album ist. Und gesangstechnisch, wow, sie hat alles rausgeholt, von Rap zu Oper, zu tiefer Gesang, hoher Gesang, also alles, es ist alles dabei, Rock, sie singt rockig, sie singt ganz, ganz soft und oh, wunder, wunderschöne Songs. Wie gesagt, mit sehr viel großen Statements und Messages. Dann wollen wir mal vergleichen, was gehen wir zu unserer Taylor Swift, die erst vor 2 Tagen, also Stand heute 2 Tagen, The Tortured Poet Department rausgebracht hat. Dieses Album hat sie bei den Grammys angekündigt, also so circa 2 Monate bevor es erschien. War auch eine Überraschung. Wir wussten nicht, dass sie aktuell an einem Album gearbeitet hat, da sie auch irgendwie auf Welttour ist und ihre anderen Alben neu aufnimmt in Taylors Versions. Nochmal neu veröffentlicht. Die Story haben wir euch auch schon mal erzählt. Und dann kommt sie nochmal mit einem Album und nicht nur das, sondern es wird einfach mal ein Doppelalbum mit 30 Songs oder 31 Songs. Also ich habe keine Ahnung, woher diese Frau diese Produktivität nimmt. Die arbeitet für 10, das ist ihr 11. Studioalbum. Das ist mir gerade mal Anfang 30 oder 33, das ist eine Masse an Alben, die sie jetzt schon rausgebracht hat. Und dann noch ein Doppelalbum, Wahnsinn, neben einer Welttour, neben einer neuen Beziehung, neben Kinofilm, was sie nicht alles gemacht hat. Das ist, also die Frau ist unfassbar produktiv. Keine Ahnung, wie sie das macht, aber ich habe es mir angehört. Yay! Also ich muss zunächst sagen, ich bin nicht der Ultra-Taylor-Swift-Fan. Deswegen, wie ihr hört, ich bin viel mehr Beyoncé-Fan als Taylor-Swift-Fan. Ich bin aber auch nicht der Hardcore-Beyoncé-Fan. Ich schätze Beyoncé ultra als Künstlerin und als Performerin und sie ist für mich, nicht nur für mich, ich würde sagen, weltweit ist Beyoncé die anerkannteste Künstlerin nach Michael Jackson sofort oder mit Michael Jackson auf demselben Niveau. Wie keiner, also jeder, der Ahnung hat von Musik, zieht alle Hüte vor Beyoncé viel mehr als vor Taylor, das muss man wirklich sagen. Also ich auch als Musikerin, Sängerin und alle Professionals, die ich kenne, wissen, was Beyoncé kann. Und das ist so ein Talent, das kann keiner, also es ist ein anderes Level. Also auch nochmal vom Level höher als Taylor. Aber auch Taylor hat ihre Qualitäten und genau da gehen wir jetzt mal drauf ein. In diesem Album, ich habe es mir komplett angehört, 30 Songs, es ist sehr, sehr lyrisch bezogen, also da geht es viel um ihre Texte. Taylor ist ja wirklich auch eine sehr gute Textschreiberin. Wie sie gesagt hat, handelt dieses Album von ihrem Tagebuch. Es ist wieder, ich kenne auch ihre persönliche Geschichte nicht. Das Album ist sehr persönlich, da geht es viel um ihre irgendwie Ex-Freunde, 2 davon oder so, das fragt mich nicht. Und ein Song ist auch über ihren jetzigen Freund. Ja, aber das waren auch dann die Themen. Also die Themen handeln von ihren Ex-Freunden und Freunden. War noch ein allgemeinerer Song? Nein. Wie sie es schreibt, finde ich, ich finde sie immer sehr, sehr spannend. Also die Schreibweise, ich finde, man erkennt sofort, dass es Taylor ist. Sie hat eine ganz besondere Schreibweise, wenn man mal nur die Texte anhört. In diesem Album hatte es sehr, sehr viel Platz für die Texte. Es ist eher ein melancholisches Album, ein ruhigeres Album. 2 Kooperationen sind mir im Kopf geblieben. Auch Post Malone ist bei ihr auf dem Album und Florence and the Machine. Und viele sagen, es hat so ein Lana Del Rey Touch, also eher das melancholische, ruhige. Es ist, wie gesagt, ich muss vor Taylor meinen Hut ziehen, wie produktiv sie ist und da, wo sie ist, ist es auch nicht für umsonst. Die Frau hat definitiv ein Schreibtalent, sie ist eine starke Performerin und unfassbar ehrgeizig. Und natürlich, ihr Erfolg spricht für sich, Millionen, Millionen, Millionen Menschen sind Taylor Swift Fan. Sie schreibt unfassbar gute Pop-Songs, also viele, viele Songs. Manchmal wissen wir nicht mal, dass es Taylor ist und es ist ein Song von ihr. Wir hören es im Radio, sie hat ein unfassbar gutes Gehör, gängige, poppige Melodien zu schreiben. Das Album jetzt, wenn ihr meine Meinung, ich kann euch keine Message rausgeben, die relatable ist, außer ihr kennt ihre Ex-Freunde. Oder es ist gerade für euch Herzschmerz und so ein Thema. Für mich war es ein bisschen das anzuhören. Zum einen hat es mich sehr an Midnights erinnert vom Sound, wobei ich Midnights besser fand. Ich fand Midnights abwechslungsreicher vom Sound, auch von der Produktion, vom Arrangement, von den Stilen. Bei The Tortured Poet Department ist es doch sehr ähnlich alles. Also, um es mal grob zu fassen, ich hatte das Gefühl, ich höre einen Song von Anfang bis Ende. 30 Songs klang für mich wie einer. Auch von der Message. Ich kann mich damit nicht relaten, weil ich ihre Ex-Freunde nicht kenne und ich erstmal immer so, was redet sie da? Und die Swifties, die sind ja da total gehypt und oh, jetzt hat sie wieder eine kryptische Message über, da meint sie den Freund, da meint sie den Freund, ich habe davon gar keine Ahnung. Das finde ich bei Beyoncé halt sehr, sehr gut, egal ob ich ihr Leben, wir kennen von Beyoncés Leben ja gar nichts, sie gibt ja sehr wenig Preis, es ist einfach ein relatable Album, das jeder hören kann. Und sich jeder damit identifizieren kann. Sie macht viel Women Empowerment, sie macht viel einfach Minderheiten Empowerment, sie macht auch viel über das Dasein als Mutter, als Tochter. Also es ist so ein, ich kann mich damit relaten. Und bei Taylor fällt mir das ein bisschen schwer. Und ich persönlich, wenn ihr meine Meinung wissen wollt, wie gesagt, die Texte, die erkenne ich ihr an, aber wenn ihr, ich sage euch jetzt meine Meinung. Mir hat das Album nicht gefallen. Ich fand es sehr langweilig und ich habe gewartet, bis es endlich vorbei ist oder bis endlich was kommt, was mich excited. Taylor hat für mich keine große Range in ihrer Stimme. Sie singt immer im gleichen Level und es waren sehr, ja, die Melodien waren, also ich konnte mir jetzt nichts merken. Es war sehr, sehr gleich, sehr, sehr ähnlich, weil einfach ihre Range dann nicht so da ist und weil die Hintergrundmusik immer dieselbe war. Sie setzt mal andere Rhythmiken ein und so. Ich fand es mal gut, auf nur mal sich auf die Texte zu beziehen. Also da habe ich auch meinen Hut einfach mal vor ihr gezogen. Es war ein wirklich textbasiertes Album und das finde ich auch sehr, sehr schön, wenn man mal wirklich sich auf die Texte fokussieren muss, weil die Musik nicht so viel hergibt. Das hat auch Vorteile und da ziehe ich auch echt meinen Hut, vor allem 30 Songs einfach mal so geschwind. Es ist schon echt eine Hausnummer. Nur ich höre es mir einmal noch an, um wirklich sicher zu gehen, aber es war jetzt für mich so eher not so excited. Aber trotzdem, congratulations, Taylor. Tolle Arbeit, also das muss man immer anerkennen. Und ich denke, die Swifties, die ihre Lebensstory und ihr Privatleben kennen, da ist er auch eher öffentlicher, die freuen sich darüber. Und das ist ein bisschen, glaube ich, auch altersbedingt. Also ich glaube, so mit Ende 19 oder so, Ende Teenie, Anfang 20 ist das bestimmt, also da hätte ich das auch heulend drauf und runter gehört. Aber die Themen im Leben ändern sich ja dann und ich finde, man bekommt mehr Tiefgang im Leben und für mich war es jetzt nicht so relatable. Also von dem her ist es nicht das, was ich jetzt jedem empfehlen könnte, aber definitiv für euch Künstler, hört euch beide Alben an, weil was wir von beiden lernen können, ist zum einen, dass wie wichtig ein Album ist. Das ist immer eine neue Ära, die man rausbringt. Ich finde, wir sehen vor allem jetzt auch bei Beyoncé ganz, ganz klar, dass Beyoncé nicht nur Musik rausbringt, sondern da wird wirklich eine Revolution gestartet. Das hat einen wichtigen, auch Musikgeschichte, die sie damit immer verkörpert und verfasst. Also da geht es wirklich so ein, sagt sie auch immer selber, das ist so ein Body of Work, der bedarf so viel an Kreativität, an wirklich, ja, dieses Erlebnis, das man möchte, wenn die Zuhörer das anhören, dann muss man sich wirklich Gedanken machen und damit setzt man als Künstler einfach ein Statement, das man nicht bekommt, wenn man nur von Song zu Song immer released und auf einen Spotify-Algorithmus sich fokussiert und den irgendwie triggern will. Nee, sondern man muss wirklich, also beide, auch Taylor hat, finde ich, mit dem Album bewiesen, sie muss jetzt auch nicht unbedingt Chartmusik mehr schreiben, sondern sie macht Kunst und das, also gerade, wie gesagt, ich finde es sehr poetisch, wie sie schreibt, und auch damit hat sie bewiesen: Ey, I don't give a sh about Chart Music oder Spotify-Algorithmen, ich mache Kunst. Und das möchte ich auch jedem Künstler und jeder Künstlerin mitgeben, dass ein Album ist so, so viel mehr oder Musik ist so, so viel mehr als ein Song nacheinander, sondern ein Album hat so einen großen Statement, den ihr wirklich als Künstler setzt, wie ihr euch positioniert, was ihr zu sagen habt, wenn ihr euch Gedanken macht, der rote Faden von oben bis unten. Also beide Alben haben einen richtig roten Faden, ne? Also das muss man beiden lassen, das ist wirklich wie so eine Storyline, die sich da so ein bisschen durchzieht. Und darüber muss man sich doch Gedanken machen, welches Erlebnis möchte ich, was meine Zuhörer haben? Und nicht einfach nur passe ich dann Radiocharts oder so rein, sondern wirklich von vorne bis hinten. Und da bei einem Album kann man richtig kreativ werden, da kann man ganz tief in die Kiste greifen und nicht nur ein Song, der jetzt total ein Hit, der total der Hit werden muss, sondern die Zuhörer sollen sich zurücklehnen und das wirklich genießen können und da reintauchen können. Und da haben beide nochmal ein Statement gesetzt, was ein Album eigentlich wert ist. Und vor allem Beyoncé, was ein Album eben, also wie gesagt, sie hat damit ein komplettes Genre einfach mal revolutioniert und ein gesellschaftspolitisches Statement nochmal abgegeben, was ich unfassbar stark finde. Von dem her, hört euch beide Alben mal an, sagt uns gerne mal eure Meinung dazu, welches ihr besser fandet, wie es euch gefallen hat und habt ihr schon mal ein Album produziert, lasst uns mal eure Kommentare da. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Beim nächsten Mal wollen wir auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was gerade auch immer mehr in der Diskussion ist. Vor allem jetzt mit den beiden Alben ist das Thema Spotify und wie eben, also beide haben ja einen Rekord gebrochen. Erster Beyoncé mit dem meistgestreamten Album aller Zeiten. Ich glaube 200 Millionen in einem Tag. Dann kam Taylor raus und hat den Rekord nochmal erhöht. Also jetzt mit ihrem Album, wobei man sagen muss, natürlich bei 30 Songs, doppelte Anzahl ist die Mathematik natürlich, dass da mehr Streams in einem Song singen, wenn du das von vorne bis hinten anhörst. Nichtsdestotrotz kommt die Diskussion gerade immer mehr auf, warum, also das Abrechnungsmodell von Spotify ist im Moment Stream-basiert und die ganzen, sagen wir mal, Independent-Supporter oder auch Künstler-Supporter, die jetzt nicht gerade in dem Streams-Niveau von Beyoncé und Taylor sind, die pochen darauf, dass Spotify sein Bezahlmodell, also nicht für euch als User, sondern für die Empfänger der Royalties, also für die Künstler, dass die user-centric basiert werden. Und wir wollen nächstes Mal auch darauf eingehen, also gerade an der Kritik an die Musikindustrie, da wollen wir jetzt mal voll rangehen. Wir packen mal so richtig mit Zahlen und mit, also mit was gerade aktuell in der Musikindustrie falsch läuft, da packen wir nächstes Mal richtig tief in die Kiste rein, um da mal ein paar wichtige Themen anzufassen. Denn auch wir sind der Meinung, dass eben ja, gewisse Dinge in der Musikindustrie unbedingt schnell geändert werden müssen. Da wird auch das Thema TikTok und Universal Music nochmal aufkommen. Und deswegen bleibt unbedingt dran oder schaltet beim nächsten Mal nochmal ein, wenn wir uns die aktuellen Probleme der Musikindustrie anschauen. Aber für jetzt habt ihr erstmal eine Hausaufgabe. Entweder hört euch die Alben von Beyoncé und Taylor an oder lasst uns mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. In diesem Sinne, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren, lasst ein Like und Subscribe da. Gerne auch auf Instagram, auf Social Media mit ziegelei.akademie. Wir freuen uns, von euch zu hören.